Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Dieses Gebet aus Jeremia 17 steht über diesem Sonntag, soll ein Leitwort sein für diese ganze Woche. Und ja, es freut mich, in viele ausgeschlafene Gesichter zu schauen. Ich hoffe, das bleibt auch so und wird nicht allzu schnell überschattet vom sich früher meldenden leeren Magen. Es geht um die geschätzte Gesundheit, aber zunächst mal um Jesus und den hoffnungslosen Fall. Ich lese uns eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, und da finden wir sie in den Versen 1 bis 16. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war, und er fragte ihn: Willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus dann zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten: Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete: Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen? Fragten die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte: Hör zu, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Danach ging der Geheilte zu den Oberen der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die Juden, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Jesus und der hoffnungslose Fall. Ich fand die Geschichte immer schon ein bisschen cool. Jesus kommt mal so ganz inkognito, wird von niemandem erkannt. Und dann kümmert er sich um einen einzelnen Menschen, ganz persönlich. Er erkundigt sich, er befasst sich mit ihm. Er nimmt sich seiner an. Ja, aber dann hat es sich auch schon. Ich meine, wie soll ich mir mit 13 oder sagen wir meinetwegen mit 18 vorstellen, wie das sein soll? 38 Jahre krank. Das ist mir doch viel zu weit weg. Und dann waren da doch so viele Kranke, ganze Scharen. Warum beschäftigt sich Jesus nur mit dem einen. Das hat er doch bei anderen Gelegenheiten schon mal ganz anders gemacht. Warum haut er einfach ab, ohne sich zu erkennen zu geben? Spätere Handschriften vom Johannesevangelium haben zu dem Ganzen noch eine Erklärung hinzugefügt. Ein Engel Gottes hätte gelegentlich das Wasser bewegt, und wer immer dann zuerst im Wasser war, egal welche Krankheit, welches Gebrechen, Behinderung, was immer er mitbrachte, er war sofort gesund. Schwer vorstellbar. Ist das hier Gottes Gesundheitslotterie? Der Stärkste, der Schnellste, der Beste, der schafft's dann und dem geht's dann noch besser. Und wenn da sowieso jeder von allem Möglichen geheilt werden konnte, ja, sind dann die Heilungen von Jesus gar nicht mehr so besonders? Und wenn es denn so war, warum hat man nicht irgendwie ein Nummernsystem vergeben und das behördlich regeln lassen? Jeder kommt mal dran, immer schön der Reihe nach. Immerhin, diese Teichanlage wurde inzwischen ausgegraben. Es gab sie, ja, ganz in der Nähe des Schaftors. Man hat bis dahin gerne mal behauptet, sowas gab es da gar nicht. Doch, gab's. Auch die Römer fanden das Ding irgendwie praktisch und heilsam und haben das mal gleich ihrem Heilungsgott Asklepios geweiht. Irgendeine Wirkung müsste da also gewesen sein. Wenn vermutlich auch nicht die, dass man alles da loswerden konnte auf super duper wunderbare Weise. Später habe ich mich mal ein bisschen mehr mit dieser Geschichte beschäftigt, vor allem deshalb, weil schlaue Leute sich damit beschäftigt haben. Und ich würde ganz gern anhand von drei Aussprüchen von Jesus hier mal durchgehen. Zunächst seine Frage an diesen kranken Menschen. Willst du gesund werden? Er hätte natürlich antworten können, was für eine Frage. Warum bin ich sonst hier? Wie sehe ich denn aus? Natürlich will ich gesund werden, wollen wir doch alle hier. Ja, warum stellt Jesus so eine Frage? Wie kann er das machen? Ist das vielleicht nur eine rhetorische Frage? So ein kleiner Kitzler. Wir unterhalten uns mal eine Runde. Weil ihm keine Bemerkung zum Wetter eingefallen ist, oder? Nun, willst du gesund werden? Das ist eine zutiefst therapeutische Frage. Das ist wirklich heilsam. Allein, dass Jesus diese Frage stellt. Was willst du? Hast du noch einen Willen? Kannst du noch wollen? Wenigstens kannst du dir darüber klar werden, wenn ich dir so eine Frage stelle. Es gibt dich noch. Ich sehe dich. Ich spreche dich an. Ich will etwas von dir wissen. Ich interessiere mich für dich. Eine ehrliche Frage drückt immer Wertschätzung aus. Willst du gesund werden? Das ist auch deshalb therapeutisch, weil die Aufmerksamkeit hier auf ein positives Ziel gerichtet wird. Die Antwort scheint das erstmal zunichte zu machen. Ich habe niemanden. Kein Mensch interessiert sich für mich. Ohne Unterstützung schaffe ich es nicht rechtzeitig ins Wasser. Es ist aussichtslos. Ein wirklich hoffnungsloser Fall. Das positive Ziel ist in unerreichbare Ferne gerückt. Das wird mir nie passieren. Aber immerhin, jetzt ist die ganze Not mal raus. Jetzt ist es wenigstens gesagt. Erstaunlich, oder? Mit dieser Geschichte befinden wir uns in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Und da macht schon ein Mensch diese Erfahrung. Mitten in der Masse, in der Menge von Menschen bin ich einsam und allein. Freunde? Familie? Wenigstens Kumpels, wenigstens Leidensgenossen, die mich verstehen, mit denen ich in einem Boot oder wenigstens in einer Halle sitze? Fehlanzeige. Da ist nur knallharte Konkurrenz. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn es was zu holen gibt, wenn ich hier eine Chance habe, keiner weiß, wann es das nächste Mal blubbert, also Hauptsache rein. Was bleibt dem Menschen? Was bleibt diesem Mann? Das, was er hier von sich gibt, ist Selbstmitleid pur. Ich armer Tropf. Selbstmitleid hat so ein bisschen was von einer Droge. Da ist die Macht der Denkgewohnheit, die sich da breit macht. Selbstmitleid hat erstmal etwas Tröstliches. Alle denken nur an sich, nur ich nicht. Ich denke an mich, ich kann wenigstens mich bemitleiden. Tröstlich, aber wenn man einmal angefangen hat, kommt man davon nicht so leicht wieder los. Und eine Veränderung zum Besseren wird immer unwahrscheinlicher. Die Gedanken schlagen Kreise, dieselbe Schleife wiederholt sich immer wieder. Willst du gesund werden? Willst du da rauskommen? Wir merken schon, die Frage kann uns auch dann beschäftigen, wenn wir nicht seit 38 Jahren eine bestimmte Krankheit haben. Was sagt der Mann? Ich habe niemanden. Kann man auch zurückfragen. Willst du denn jemanden haben? Oder hältst du die anderen auf Abstand? Mit deinem Gejammer? Mit Anklagen? Mit Forderungen, die du an die anderen stellst? Kannst du eigentlich in anderen noch was anderes sehen als rücksichtslose Egoisten? Ist wirklich jeder nur dein Konkurrent? Bist du in der Lage, deine Urteile über andere in Frage zu stellen? Oder schau mal, da sind so viele Menschen. Kannst du eigentlich für jemanden anderes da sein? Auf einer netten Karte habe ich das mal gelesen. Jeder will einen Freund haben. Aber wer will für jemanden anders ein Freund sein? Für andere da sein zu dürfen, ohne die Berechnung einer Gegenleistung, ist ungemein beglückend. Wenn du das kannst, für jemanden anders da sein, ohne dabei zu bedenken, was kriege ich dafür? Was kommt zurück? Was habe ich davon? Wenn du davon frei bist, für andere da sein kannst, wird dich das glücklich machen. Und wer das erlebt, der kann auch viel aushalten. Auch Krankheit, auch Rückschläge, beklemmende Situationen. Was habe ich, letzte Woche gelesen? Manche Freunde kannst du kaufen. Manche Freunde kannst du dir sparen. Andere wiederum sind unbezahlbar. Wohl dem Menschen, der das erlebt. Willst du gesund werden? Jesus kommt hier nicht als Sozialpädagoge. Er hat ja mehr vor. Das, was dem Mann weiterhelfen soll, hört sich so an. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Das heißt nicht, du bekommst immer das, was du willst. Willst du gesund werden, kein Problem. Würdest du gerne finanziell sorgenfrei sein, kein Problem. Glücklich in deinem Job, sehr zufrieden mit deiner Familie, was können wir dir alles liefern? Was ist damit nicht gemeint? Keine Bedingung, jetzt glaub mal feste, bete richtig und fang an, dein Leben ordentlich zu heiligen. Komm mal wieder in Schwung, disziplinier dich. Dann ist alles drin, dann ist alles möglich. Dann wirst du bekommen, was du willst. Hier ist Jesus, der Sohn Gottes, und er spricht ein Machtwort. Er legt es nicht in unsere Macht und Möglichkeiten. Er ist der Herr. Er ist der Schöpfer. Und er sagt nicht nur was, sondern er legt seine Macht da rein. Er übt Macht aus mit seinem Wort. Aber wenn er dieses Wort nun spricht, dann komm. Und dann komm jetzt. Dann komm auf die Füße. Wenn du weißt, dass er was mit dir vorhat. Wenn du weißt, dass er es ist, der es sagt. Bleib doch bloß nicht hocken. Bleib nicht sitzen, wenn er dich zum Aufstehen ruft. Nimm deine Matte und geh. Keine Ahnung, wie der Mann das geschafft hat. Er wusste, ich bin gemeint, und hat gemerkt, ich bin jetzt geheilt, ich kann. Der stand auf, nahm seine Matte und ging. Ohne Fragen, ohne Diskussion, ohne alles, ohne Erklärung, er ging. Ich weiß nicht, wie der gegangen ist, ob der da rausgetänzelt ist, ob der rausgeschlichen ist, nicht, dass die alle über mich herfallen, wer weiß, was das für Konsequenzen hat. Das bleibt ja hier alles offen. Er fragt nicht mal Jesus, wer bist du denn? Er geht. Wir glauben immer noch an denselben Jesus. Wir glauben immer noch an den, der alles tun kann, was in seinem Willen ist. Und nur das wäre auch wirklich heilsam und gut für uns, nicht die Erfüllung all unserer Wünsche. Damit hätte die Geschichte fast zu Ende sein können, aber nicht für Jesus. Er geht diesem Mann nochmal nach. Er lauert ihm auf im Tempel. Gut, dass er sich da findet. Hör zu, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Hoppla! Hat Krankheit etwas mit Sünde zu tun? Kann man das so sagen? Manchmal liegt es ja auf der Hand. Bestimmte Sünden bringen Krankheit mit sich. Ob das die verschuldet schlechte Ernährung ist, Bewegungsmangel, zu viel Stress und so weiter und so fort. Oh, da könnte man ganz viel aufzählen. Manchmal geht das ganz direkt. Man kann natürlich auch grundsätzlich antworten. Erst durch die Sünde des Menschen kam der Tod in die Welt. Erst dadurch gibt es die Sterblichkeit, gibt es die Schwachheit, gibt es natürlich auch die Krankheit. Hat mit Sünde zu tun. Aber das bedeutet nicht, jede Krankheit hätte mit einer konkreten Sünde zu tun. Nein, nicht jeder Kranke ist quasi selbst schuld. Auf keinen Fall. Umgekehrt, niemand kann sich einbilden, er sei besser, nur weil er gesund ist. Ich habe das schon erlebt. Da hat jemand einen schweren Unfall, kommt weitgehend unbeschadet davon und meint, naja, dann ist Gott ja mit allem einverstanden, was ich so mache. Ich bin auf dem richtigen Kurs. Sah nicht für alle immer so aus. Sündige nicht mehr. Um welche Sünde geht es wohl bei diesem Mann? Was kann denn so schlimm sein, dass eine solche furchtbare Strafe erfolgt? Und was kann denn bitte noch schlimmer sein, als 38 Jahre in diesen Verhältnissen mit so einer Behinderung zu leben? Zwischen Jesus und diesem Mann war die Sache klar. Da gab es offenbar einen Zusammenhang, auch wenn wir ihn nicht gezeigt bekommen. Sündige jetzt nicht mehr. Nun, der Mann hat ja seine Matte mitgenommen, wie Jesus gesagt hat. Und dann fangen die Probleme an. Er trifft Leute, die ihm sagen, hier am Sabbat geht das nicht. Da sollst du keine Last tragen. Übrigens, Kapitel 17 aus dem Jeremia-Buch, da wird das angesprochen. Genau wo dieser Wochenspruch herkommt. Sie sollten keine Lasten tragen. Nur damals ging es um richtige Schlepperei im Job, um darum auch am Sabbat Geschäfte zu machen. Damals war das Ungehorsam, Missachtung der Gebote Gottes. Und das ist was völlig anderes, als was der Mann hier tut mit seiner Matte unterm Arm. Der tut nämlich genau das, was er soll. Es ist Gehorsam. Und es ist keine Arbeit zum Geld verdienen, keine Form der Missachtung Gottes, denn er nimmt die ja direkt in den Tempel mit. Übrigens, außer diesem Platz in dieser Säulenhalle, was hat er denn gehabt? Und wo hätte er hin sollen mit dem Ding? Aber jetzt kommt dieses Problem auf. Wer hat dich geheilt? Er weiß es nicht. Dann spricht Jesus mit ihm und als erstes macht er das bekannt. Es war Jesus, der mich geheilt hat und der gesagt hat, ich soll meine Matte tragen. Ist er damit schon auf sündigem Kurs? Hat er die Verfolgung gegen Jesus damit befeuert? So genau sagt der Text das gar nicht. Aber Jesus erklärt sich als Herr über den Sabbat. Er gibt sich als Sohn Gottes zu erkennen. Zunächst mit dem Wunder. Dann damit, dass er über sein Verhältnis zum Vater spricht. Und das ist besonders. Da sind wir alle außen vor und da kommt keiner mit. Er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Und noch bevor das Kapitel zu Ende ist, setzt richtig Jesus noch was drauf. Er sagt von sich, er sei derjenige, der die Auferstehung der Toten dirigiert. Er gibt das Kommando, wer wann aus dem Grab kommt. Ja, mehr noch, es folgt das letzte Gericht Gottes und Jesus ist der Vorsitzende. Er sagt jedem Menschen, was aus seinem Leben geworden ist und was es für die Ewigkeit bleibt. Jesus beansprucht über jeden Menschen das letzte Wort. Sündige nicht mehr. Du bist gesund geworden. Heil wird dein Leben durch eine geheilte Beziehung mit Gott, durch die Versöhnung, durch die Vergebung der Sünden, die nur Jesus geben kann. Heißt das, er tut von nun an keine Sünde mehr? Erwartet Gott von seinen Leuten, denen einmal vergeben worden ist, ein sündloses Leben? Das gibt's nicht und das erwartet Gott nicht. Ich wiederhole mich an der Stelle fürchterlich gern, weil ich es einmal als so heilsam von Ulrich Pazani gehört habe. Keiner wächst darüber hinaus, dass er Vergebung der Sünden braucht. Tag für Tag. Es gibt keinen Tag ohne Sünden. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann lebst du unter der Gnade. Dann lebst du unter der Vergebung. Dann ist dir vergeben und dir wird immer neu vergeben. Und je mehr du das bemerkst, und bekennst, desto besser. Je mehr du dich auch verändern lässt, desto besser. Wenn du überhaupt je diese Erfahrung gemacht hast, dann wirst du damit in der Spur Jesu bleiben. Dann bist du nicht mehr auf dem Sündenpfad, der ins Verderben führt. Allerdings, wenn du anfängst, die Verantwortung für deine Sünde abzulehnen. Wenn du anfängst zu sagen, ich habe gar nicht gesündigt, dann fängt diese Beziehung an, sich zu lockern und zu lösen. Und dann würde es wirklich schwierig. Ja, ich sündige immer noch. Aber ich bin nicht mehr in der Gefolgschaft der Sünde. Und es gibt tatsächlich ein Wachstum in der Gnade, Die Gnade macht mich nicht leichtfertig oder gleichgültig, macht mich auch nicht überheblich, die macht mich wirklich frei. Sündige nicht mehr. Es ist das, was Jesus für uns alle bereit hat und was er eigentlich will, worauf es wirklich ankommt, ganz unterm Strich am Schluss. Und das ist, was den Wert des heutigen Tages ausmacht. Heute will er deine Beziehung zu ihm heilen. Willst du gesund werden? Hörst du, wie er sagt, komm, steh auf? Willst du in seiner Spur bleiben um jeden Preis? Dann lass dich durch sein Wort genau dazu einladen. Ich schweige jetzt ein paar Augenblicke und dann bete ich mit uns. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass du dich auf diese Weise um diesen Menschen gekümmert hast und dass du dich genauso um jede und jeden von uns kümmern willst. Du weißt, wie wir zu dir stehen, welche Hindernisse und Hürden wir sehen. Du kennst auch die Bereiche in unserem Leben, wo wir uns für einen hoffnungslosen Fall halten, wo wir uns auch schon an Selbstmitleid gewöhnt haben. Danke, dass du uns herausholen kannst. Ich bitte dich, dass wir dein Wort hören und beherzigen können, dass wir gerne auch für andere da sind, die Menschen um uns, die uns brauchen. Ich bitte dich, dass du uns erkennen lässt, was dein Plan mit uns ist und dass wir dann die Kraft haben, zu tun, was du uns sagst. Danke, dass du Gutes mit uns vorhast, auch dann, wenn du nicht alle unsere Wünsche erfüllst. Du kennst auch die Not unserer Sünde in unserem Alltag, wo wir von dir abweichen, wo unser Gewissen uns vergeblich mahnt. Danke, dass du uns immer neu die Sünden vergibst. Darum bitte ich dich, dass du die Gemeinschaft mit dir lebendig erhältst, dass du uns zeigen kannst, wo wir schief liegen, wo wir gefehlt haben, wo wir uns schuldig gemacht haben an dir, an unserem Nächsten und auch an uns selbst. Danke, dass du uns immer neu aufhilfst und weitere Schritte mit uns gehst. Danke, dass du wirklich ein vollkommenes Heil für jeden von uns hast. Amen.